Wow, was für ein Tag. Und dass es ein besonderer Tag ist, sehe ich auch daran, dass dieser Saal, abgesehen von Weihnachten, glaube ich, heute am stärksten gefüllt ist. Ostern, sowas Besonderes. An Karfreitag haben wir mit angehaltenem Atem sozusagen gefeiert, dass Jesus gestorben ist. Und heute dürfen wir mit die Handbremse loslassen sozusagen und mit Vollgas in das Lob Gottes einstimmen und ihn preisen, dass er seinen Plan durchgeführt hat. Ich möchte heute Morgen einen Text mit euch zusammen betrachten, der schon was mit Ostern zu tun hat, aber den ich normalerweise eigentlich ganz, ganz oft auf Beerdigungen zitiere, nämlich Johannes Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Ich lese es erstmal vor und dann anschließend versuche ich euch ein bisschen mitzunehmen in den Zusammenhang, in dem Jesus diese Verse gesprochen hat. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Diese Worte, die Jesus hier spricht, die drücken diese Hoffnung auf die Auferstehung so deutlich aus. An Ostern feiern wir Jesu Auferstehung, aber das hat natürlich ganz viel mit uns zu tun, mit unserem Leben, mit unserem Tod und mit unserer Auferstehung. Und diese Perspektive, die Jesus hier gibt, die verändert alles. Die verändert alles im Leben der Menschen, die damals mit dabei waren, und diese Worte können auch alles verändern in unserem Leben. Lass mich euch mitnehmen in die Geschichte, die diesem Vers oder diesen Versen vorausgeht. Jesus hatte Freunde, und zu seinen Freunden, da zählt er auch eine Familie aus drei Personen, die in Bethanien gewohnt hat. Lazarus hieß der Mann, und er wohnte mit seinen beiden Schwestern zusammen, mit Maria und Martha. Und dieser Freund Jesu, zu dem er offensichtlich eine relativ enge Beziehung hatte, der ist krank geworden. Und seine Schwestern haben nach ihm geschickt. Jesus war kurz zuvor in der Gegend gewesen, und die frommen Leute der damaligen Zeit, die waren nicht so wirklich glücklich mit dem, was Jesus gesagt und getan hat, und wollten ihn umbringen. Und deswegen ist Jesus geflüchtet sozusagen über den Jordan in das heutige Jordanien. Und dort, nicht so sehr weit weg, aber doch eben so ein bisschen weiter weg, dort war er mit seinen Jüngern, und die Schwestern schicken zu ihm und sagen: Jesus, Lazarus ist krank, komm doch und mach ihn wieder gesund. Und dann passiert was ganz Seltsames. Vielleicht denkst du dir, na, es war doch ein Freund Jesu, was hättest du gemacht? Ich hätte mich ins Auto geschwungen und wäre losgefahren. Gut, Jesus hatte kein Auto, aber er hätte sich auf den Weg machen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat gewartet. Er hat 2 Tage gewartet. Und dann schließlich sagt er zu seinen Jüngern: Yes, lasst uns gehen. Und aus der Reaktion der Jünger, da schließe ich, dass seine Jünger das anders interpretiert haben, als Jesus das gemeint hat. Sie haben gedacht, naja, die rufen zwar nach ihm, aber Jesus ist die Sache einfach zu heiß, der geht jetzt nicht mehr zurück. Wir sind schließlich geflohen, weil man ihm dort nach dem Leben getrachtet hat. Und jetzt plötzlich nach zwei Tagen sagt Jesus: So, jetzt lasst uns gehen. Und dann sagen sie: Jesus, das kannst du doch nicht machen. Aber Jesus ist bereit, sein Leben zu riskieren für seinen Freund. Das ist was in dieser Geschichte eigentlich gar nicht so bedeutsam drin vorkommt, aber es steckt eben auch drin. Jesus war bereit, zurückzugehen. Jesus war bereit, sein Leben zu riskieren. Er hat nicht aus Furcht gezögert, sondern, und jetzt kam eben dieser Punkt, wo Jesus erklärt hat, warum er 2 Tage gewartet hat. Jesus ist bewusst zu spät gekommen. Jesus hat seinen Freund sterben lassen, und Jesus sagt: Lazarus ist gestorben. Er sagt es seinen Jüngern ganz deutlich, obwohl er keine neue Information aus Bethanien hatte. Jesus hat abgewartet, bis Lazarus tot war. Und ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, wo wir vermutlich hergehen würden und sagen würden, Jesus, wie kannst du nur? Wie gemein ist denn sowas? Du kannst doch Lazarus nicht sterben lassen. Ganz bewusst. Jesus ist nicht dort geblieben, weil er noch was Wichtiges zu tun hatte, sondern er ist dort geblieben, damit Lazarus stirbt. Was für eine krasse Geschichte. Und ich weiß nicht, ob du das mit deinem Bild von Gott zusammenbringst, dass Gott bereit ist, Leid geschehen zu lassen. Und zwar nicht, weil er es nicht verhindern könnte, sondern weil er es nicht verhindern will. Vielleicht sagst du jetzt, da steige ich aus. Das ist nicht mehr mein Gott. Ein Gott, der Leid nicht verhindern will, das geht gar nicht. Aber weißt du, erstens mal, wir können uns Gott ja nicht raussuchen. Ich kann ja auch nicht sagen, also jener Charakterzug an meiner Frau, der gefällt mir irgendwie nicht so, deswegen trenne ich mich jetzt. Oder dann, wenn sie dann wieder so ist, wie ich es gern hätte, dann bleibe ich wieder bei ihr. Meine Frau ist so, wie sie ist und ich nehme sie brutto, so wie sie ist. Und auch Gott, da können wir uns nicht raussuchen, ja, das hätte ich gerne, das hätte ich nicht. Aber Jesus lässt ihn nicht nur sterben, damit er tot ist, sondern er sagt, das habe ich gemacht, damit ihr glaubt. Damit euer Glaube wächst, damit euer Glaube stärker wird. Jesus wollte das Vertrauen der Jünger und auch der Schwestern, so gehe ich mal davon aus, stärken. Natürlich hätte Jesus sofort gehen können. Natürlich hätte er ihn heilen können und vermutlich hätte das ihren Glauben auch gestärkt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Krankenheilungen hast du schon erlebt? Ich hoffe, dass da die eine oder andere ist, an die du dich erinnerst. Aber wie viele Totenauferweckungen hast du erlebt? Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich noch deutlich jünger war und in Ulm die Jugend geleitet habe mit einem Freund von mir. Da haben wir gehört, dass eine Schwester aus unserer Gemeinde gestorben war. Und mein Freund, der glaubensmäßig da etwas intensiver drauf war als ich, der hat gesagt, Wolfgang, wir fahren dahin und wir erwecken die Frau auf. Ich habe gesagt, Ronald, das... Weiß nicht, wie euch das gehen würde, aber du gehst da hin und da trauern die Leute und die stehen da rum, die war da aufgebahrt und so. Und dann sagst du, ja, geht mal alle raus, wir machen das jetzt hier. Krasse Geschichte. Wir sind hingefahren, es war nicht meine erste Totenauferweckung, leider. Und es war eine ganz seltsame Situation. Aber was ich damit sagen möchte, eine Totenauferweckung ist einfach, also mit Kranken zu beten ist eine Sache, aber Tote aufzuerwecken, das ist nochmal was anderes. Und Jesus geht zurück und kommt zu spät, weil er das Vertrauen dieser Menschen stärken will. Und ich möchte dir diesen einen Punkt mal mitgeben und dich bitten, darüber nachzudenken. Gott kann unsere Katastrophen in Segen verwandeln. Gott kann unsere Katastrophen in Segen verwandeln. Gott kann deinen Glauben stärken in diesen besonderen Situationen. Und zwar unabhängig davon, ob es ein in unseren Augen Happy End gibt oder ob Gott beschließt, es doch anders zu machen. Und diese Katastrophen in Segen umzuwandeln, das kann Gott auch in Zeiten von Corona. Vielleicht nervt dich das jetzt. Vielleicht nervt dich das, dass alles so lange dauert und dass man dieses nicht machen kann und jenes nicht machen kann. Wir haben dieses Wochenende Besuch von unseren Töchtern, die ausgezogen sind und die jetzt wieder zurückkommen. Aber sie wohnen halt woanders. Es sind andere Haushalte. Zwei Haushalte dürfen zusammen sein. Wie macht man das jetzt? So, es nervt einfach. Es geht nicht so, wie wir das wollen. Und wisst ihr was? Wir können jetzt das Problem sehen und können an diesem Problem hängen bleiben und sagen, Gott, dieses Problem nervt mich. Wir sehen das Problem. Gott sieht die Lösung. Wir sehen die Schwierigkeiten. Gott sieht das Wachstum. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir sehen das Negative. Gott sieht das Positive. Und ich empfehle dir, wenn du dein Leben nicht in ständigem Umbruch und ständige Unzufriedenheit leben möchtest, dann sieh die Dinge so, wie Gott sie sieht. Sieh die Möglichkeiten, sieh die Chancen, sieh das Wachstum. sie die Lösung. Jesus hat Martha, zu der er hier diese Worte gesagt hat, die Auferstehung in Aussicht gestellt. Ich lese uns das nochmal vor, was Jesus ihr sagt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So, jetzt kommt da jemand, den, klar, sie kannte ihn, und er sagt zu ihr, auch wenn Lazarus jetzt gestorben ist, so wird er doch leben. Und Martha denkt jetzt das, was für ihren Glauben noch das Einfachere war, nämlich sie sieht die Auferstehung am Ende der Zeiten, so wie wir das vielleicht auch sehen würden. Wenn du eine Trauerfamilie besuchst und sagst, da ist jemand gestorben, und dann sagst du, ja, er wird ewig leben, dann wird vermutlich jeder sagen, klar, natürlich, er wird am Ende der Zeiten auferstehen und wird ewig leben. Aber Jesus hatte was anderes vor. Jesus hatte vor, Lazarus hier auf dieser Welt aufzuerwecken und sein irdisches Leben um ein paar Jahre zu verlängern. Und Martin hat es vorher schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei dir mit Wundern aussieht. Aber rechnest du mit Gottes Wundern? Rechnest du damit, dass Gott eingreift? Rechnest du damit, dass es eben nicht so sein muss, wie es immer ist? Oder schieben wir diese Wunder in die Vergangenheit ab oder in die Zukunft oder auf andere Kontinente und sagen, ja, in Afrika und in Asien und in Südamerika und so, da passieren Wunder, aber hier in Deutschland, da passiert sowas nicht. Und ich möchte Mut machen, mit dem Eingreifen Gottes zu rechnen. Er tut es nicht immer, aber glaub doch daran, dass es Gott tun kann und dass er es vielleicht in diesem Fall tun will. Es ist einer der Werte unserer Gemeinde und wir müssen uns da immer mal wieder dran erinnern, was wir für Werte haben, nicht nur in der Theorie auf dem Papier, sondern dass wir das einfach auch verinnerlichen. Einer der Werte, den wir leben möchten, ist, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Wir haben einen übernatürlichen Gott. Jetzt war ich versucht zu sagen, streck mal, wer einen übernatürlichen Gott glaubt, aber ich lasse das mal bleiben. Ich hoffe doch, dass wir alle an einen übernatürlichen Gott glauben, an einen Gott, der nicht durch Raum und Zeit und Naturgesetze gebunden ist. Wir haben einen übernatürlichen Gott und dieser übernatürliche Gott, der kann und er wird übernatürlich eingreifen. Nicht immer so, wie wir das gern möchten, aber er tut es. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, rechne mit Gott. Rechne mit Gott in all den Problemen, die du vielleicht zurzeit hast. Und was, wenn Gott kein Wunder tut? Wir kennen die Geschichte von Lazarus und wir wissen, dass es da gut ausgegangen ist und dass Gott Lazarus von den Toten auferweckt hat. Aber was, wenn er es nicht tut? Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist die Geschichte aus Daniel Kapitel 3 von den Männern im Feuerofen. Da werden drei Männer entdeckt, die nicht vor dem Standbild des Königs niedergefallen sind und dieses Standbild angebetet haben. Und der König, auf Hinweis seiner Oberen, lässt sie kommen und stellt sie zur Rede und sagt, also ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, das zu tun. Sie sagen, nein, wir tun das nicht. Und dann sagt er, gut, dann werdet ihr jetzt in diesen Feuerofen geworfen und dann werden wir doch mal sehen, ob euer Gott euch da beschützt. Und dann hört gut zu, was diese drei Männer dem König sagen. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Mein Gott kann Wunder tun. Und wenn er es nicht tut, dann schmeiße ich meinen Glauben nicht in die Tonne. Ich bleibe treu. Ich werde diesen fremden Gott nicht anbeten. Ich werde meinen Glauben nicht aufgeben, nur weil Gott beschließt, Dinge anders zu machen, als ich das gern hätte. Ich werde Gott nicht den Rücken kehren, nur weil Gott mich leiden lässt. Weil Gott Leid in meinem Leben zulässt. Glaube funktioniert nicht nur, wenn die Sonne scheint. Glaube ist auch und gerade für die stürmischen Zeiten in unserem Leben ganz, ganz wichtig. Und solange wir in dieser Welt leben, leben wir in dieser Spannung. Da gibt es auf der einen Seite Segen, Heilung und Wunder. Und auf der anderen Seite gibt es Leid und Krankheit und Tod. Und diese Spannung wird nicht aufhören, solange wir auf dieser Welt leben. Und jeder, der dir was anderes sagt, in meinen Augen, steht nicht mehr auf der Wahrheit, die uns die Bibel sagt. Ja, Jesus tut Wunder. Er tut es nicht immer. Er hat seinen Willen, seinen Weg mit uns. Und es ist gut, wenn wir uns in diesem Weg bewegen. Aber lasst uns diese Spannung aushalten. Lasst uns aushalten, dass wir Gott nicht erklären können, dass wir Gott nicht verstehen können und dass Gott seinen Weg geht. Und lasst uns trotzdem an dieser Hoffnung festhalten, die Jesus hier auch Martha gibt. Weil sie sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ob das nun die Auferstehung am letzten Tag ist oder ob das die Auferstehung hier in diesem Leben ist, das ist für Gott letztendlich nicht so wirklich relevant. Ich werde da gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. So, Jesus geht es in dieser Geschichte um dieses Leben. Er wollte das diesseitige Leben von Lazarus verlängern. Aber ganz grundsätzlich wendet Jesus unseren Blick eigentlich immer wieder von diesem Leben weg. Lazarus, der sollte menschlich weiterleben, obwohl er gestorben war. Aber die Bedeutung der Worte, die Jesus hier sprechen, die geht eindeutig über diesen Anlass hinaus und über dieses irdische Leben hinaus. Denn sonst gäbe es ja für dieses irdische Leben auch gar kein Ende. Es gibt ja so diesen Spruch, das Leben endet meistens tödlich. So, wir werden alle irgendwann sterben. Und meistens sterben wir eben nicht an Gesundheit, sondern weil in unserem Körper irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Und deswegen geht es Jesus in dieser Geschichte zwar auch um die Verlängerung des irdischen Lebens von Lazarus, aber es geht ihm mit diesen Worten, die er dort spricht, eben ganz, ganz stark auch auf das ewige Leben, was dahinter kommt. Und das wird eben auch durch diese Wiederholung deutlich, die er im nächsten Vers macht, wo er sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, auf ewig nicht sterben wird. Und damit kann nicht der physische Tod gemeint sein, sondern Jesus gibt uns eine neue Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Das Leben hier auf dieser Erde ist nicht bedeutungslos, versteht mich nicht falsch. Das Leben hier auf dieser Erde ist wichtig, ist auch Gott wichtig. Aber verglichen mit der Ewigkeit ist es zweitrangig. Und ich habe euch jetzt mal 4 Bilder mitgebracht. Und ich bitte euch mal, das erste hier zu zeigen. So, vielleicht können wir das Licht noch ein bisschen abdunkeln, dass ihr die unterschiedlichen Farben seht. Ihr seht hier einen roten Balken. Der ist ungefähr so lang wie mein Leben. Jetzt könnt ihr ja mal rechnen, wie alt ich bin. Ich habe mal die 100 als Referenz dorthin gemalt. So, das ist mein Leben bisher, was ich gelebt habe. 35, genau, vielen Dank, sehr gut. So, das ist jetzt im Vergleich zu 100 Jahren. Lasst uns mal sehen, wie es im Vergleich zu 1000 Jahren aussieht. Ja, da ist wirklich ein roter Balken. Manche müssen sich schon ganz gehörig anstrengen. Hier ist der zu Ende. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit 10.000 Jahren aussieht. Und wer gute Augen hat und vielleicht vorne sitzt oder die Leute, die einen großen Fernseher haben, die können jetzt hier noch einen kleinen Balken sehen. Und ich glaube, die 100.000 habe ich auch noch dabei. Da kommt dann die Auflösung des Beamers und des Grafikprogramms an seine Grenzen. Und das sind jetzt nur 100.000 Jahre. Ihr könnt euch vorstellen, wie das aussehen würde, wenn ich dort die Ewigkeit aufgemalt hätte. Da hätte ich mir gar keine Mühe machen müssen, das maßstabsgerecht hinzumachen, weil man hätte, egal was ich da gemacht hätte, welche Farbe ich genommen hätte, man hätte einfach nichts gesehen. Und mir hilft es manchmal, darüber nachzudenken, was mein Leben eigentlich ist im Vergleich zu dem, was da noch kommt. Uns ist immer so wichtig, wie es uns hier geht. Logisch, wir leben in diesem Leben und das ist wichtig für uns. Sind wir gesund und wie ist es mit der Familie und mit dem Beruf und wie kriegen wir das alles hin? Manchmal ist uns so wichtig, einen einzigen Tag richtig zu gestalten. Meine Frau und ich, wir sehen manchmal, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Akribie und mit welcher Detailgenauigkeit Hochzeiten geplant werden, damit ein Tag wunderschön wird. Und wir denken uns manchmal, wie viel investieren die Leute in die 40 Jahre, die nachher kommen? Der eine Tag, der soll so wunderschön sein, aber was ist mit den Jahren, die danach kommen? Wie viel Zeit investieren wir, damit diese Jahre, auf die es eigentlich viel mehr ankommt, wirklich schön sind, gesegnet sind? Paulus sagt mal, 2. Korinther 4, Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Denkst du vielleicht, ja, Paulus, der hatte ja keine Probleme. Paulus macht mal eine Aufzählung, was er alles erduldet hat. Der ist ausgepeitscht worden, hat 40 Schläge bekommen auf seinen Rücken. Er ist gesteinigt worden, er hat Schiffbruch erlitten, er ist verraten worden von seinen Freunden. Also, wenn Paulus hier von Leiden spricht, dann war das nichts, wo wir sagen müssen, ja, war ja nicht so schlimm, kein Wunder, dass er das so sagt. Aber Paulus sagt, im Vergleich zu der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit ist das hier gar nichts. Und auch Jesus ermahnt uns, den Blick auf die Ewigkeit zu richten. Er sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und an seiner Seele Schaden nimmt? Lukas 9, 25. Und ich frage mich manchmal, stecke ich zu tief in dieser Welt drin? Ist mir diese Welt zu sehr ans Herz gewachsen? Verlasse ich mich nicht zu sehr auf die Sicherungssysteme, auf unser Gesundheitssystem, auf die Versicherungen, auf was auch immer mein Leben hier auf dieser Welt absichert, anstatt auf Gott? Und ich möchte dich bitten, darüber nachzudenken, auf was verlässt du dich? Was ist dir wichtig? Worauf gründest du deine Sicherheit? Ich glaube, die Menschen in den ärmeren Regionen dieser Welt, die haben diese Probleme nicht in dem Maß, wie sie wir haben. Und deswegen erleben sie vielleicht auch mehr von der wunderbaren Gegenwart Gottes. Und ich habe hier bei mir zwischen Wunder und Bar einen Strich gemacht. Weiß nicht, ob du ein bisschen in sprachliche Tiefen einsteigen möchtest, aber wenn jemand bar ist oder etwas bar ist, dann barfuß kennen wir das, dann ist es nicht bedeckt. Und wenn es wunderbar ist, dann sind die Wunder nicht bedeckt, sondern dann sind sie sichtbar. So, diese wunderbare Gegenwart Gottes, wo das Wunder, das Gott tut, sichtbar wird. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass diese Leute nicht so viel abgelenkt werden von dem Reichtum dieser Welt. Jesus gibt da verschiedene Gleichnisse auch, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Aber versteht mich auch nicht falsch. Mir geht es nicht darum, dass wir sagen, unser Leben hier ist nicht wichtig. Ist vollkommen egal, wie es uns geht. Wir sind da irgendwie vollkommen schicksalsergeben und ja, das ist halt Karma, kann man nichts machen. Das ist nicht die Haltung der Bibel. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle. Und damit meint er nicht nur das ewige Leben. Er meint unser Leben auch hier in dieser Welt. Jesus möchte uns erfülltes Leben geben. Er möchte, dass du erfülltes Leben hast, auch schon vor dem Tod. Jesus will uns ein echtes, ein erfülltes und ein erfüllendes Leben geben, wenn wir ihm nachfolgen. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du ihm vertraust, dass er dich gute Wege führt und dass du keine Angst haben musst, dass Gott es nicht gut mit dir meint, dass Gott dich in irgendeine Situation bringt, wo du sagst, ja, da hat jetzt Gott einen Fehler gemacht. Die Predigt heute heißt der Tag, der alles veränderte. Diese Totenauferweckung hat alles verändert für die Familie von Lazarus. Vor allem für ihn. Also wer kann schon sagen, dass er tot war und wieder lebendig geworden ist? Der Tag, an dem Jesus auferstand, hat alles verändert. Wir haben darüber vorher schon gesungen, Martin hat ein bisschen was darüber angedeutet. Dieser Tag hat alles verändert. Stellt euch vor, Jesus hätte dieses Opfer gebracht. Jesus sagt, ich starbe als Opfer für die ganze Welt und er wäre tot geblieben. Dann hätte vermutlich jeder gesagt, ja, okay. Und was ist jetzt mit diesem Opfer? Aber Gott setzt seinen Stempel drauf und bestätigt dieses Opfer, indem er ihn von den Toten auferweckt und er sagt, jawohl, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder in dem Fall eben, an diesem Opfer habe ich wohlgefallen. Ich habe dieses Opfer angenommen. Die Auferstehung Jesu ist Beweis, ist Bestätigung, Besiegelung für uns, dass unsere Schuld wirklich vergeben ist. Wenn du Zweifel darüber hast, ob Gott dir wirklich vergeben hat, dann schau aufs Kreuz, aber schau auch auf das leere Grab. Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Und deswegen dürfen wir Gewissheit haben auf ein ewiges, erfülltes Leben. Johannes schreibt in einem seiner Briefe: Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wir hoffen nicht nur, wir wissen. Weil derjenige, der uns dieses Versprechen gibt, zuverlässig ist und weil er es uns versprochen hat. Ewiges, erfülltes Leben. Und zwar jetzt, hier in diesem Leben und nach unserem irdischen Leben. Und deswegen hat dieser Tag, den wir heute feiern, hat Ostern alles verändert. Er hat in der Geschichte alles verändert und er kann in deinem Leben alles verändern. Und ich möchte dir Mut machen, dass du dieses Angebot Gottes annimmst. Und dass du sagst, Herr, ich möchte Ostern nicht nur feiern als ein Fest der Kirchengeschichte oder der weltweiten Christenheit. Ich möchte Ostern feiern als das, was es für mich ist, nämlich der Beweis deiner Liebe und die Zusage meines ewigen Heils. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten und es Gott einfach auch so auszudrücken. Vater, ich danke dir, dass du bereit warst, meine Schuld, meine Sünde zu bezahlen. Eine Schuld, die ich nie hätte selbst abtragen können. Ich danke dir, Herr, dass du mich freisprichst, Herr, und dass du mich annimmst als dein Kind. Ich darf dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter sein. Und ich danke dir dafür, Herr. Und ich möchte dieses Angebot annehmen, jeden Tag neu. Und ich danke dir, Herr, dass ich dir vertrauen darf, dass die Wege, die du mich führst, gut sind. Auch wenn du mich warten lässt. Auch wenn in meinem Leben Leid vorkommt und mir Leid widerfährt. Ich vertraue darauf, Herr, dass du einen guten Weg mit mir gehst und dass du mich ans Ziel bringen wirst. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen und mit dir zusammengehen und danke, Herr, dass du versprochen hast, mich niemals allein zu lassen. Dir sei alle Ehre. Amen.